Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Schön, dass ihr dabei seid.
Oh. Was ist denn das?
Da ist grad, läuft gerade eine Demo, Entschuldigung. Es war wirklich ein Ding, weil ich bin hier in so eine Verdi-Demo reingelaufen.
Ja.
Und das ist dann, wir sind laut, weil ihr uns die Kohle klaut.
Das ist ja, die dürfen doch demonstrieren,
natürlich.
Das ist doch in Ordnung.
Um Gottes Willen, ich wollte da gar nichts gegen sagen.
Nein.
Streikrecht ist eine wichtige Sache.
So.
Die waren auch recht empört. Ich glaube, das war eher so jetzt so Erzieherinnen oder wie auch immer. Normalerweise in Baden-Baden gibt es ja nur Demonstrationen, wenn die Champagnerpreise erhöht werden.
Aber das ist ein übliches Klischee. Stimmt aber.
Stimmt aber, ja. Nee, aber es war, waren viele Menschen unterwegs.
Ja.
Das hat natürlich, es ist ja dann schon mit Einschränkungen verbunden. Und ich schätze das Streikrecht sehr. Ich finde es aber kacke, dass ich einen riesen Umweg fahren musste, weil alles abgesperrt war. Die
so,
Polizei tat
Gott.
So, als wäre das eine Demo, an der 500.000
und
Menschen teilnehmen.
Und es waren
teilnehmen. Ja, es waren 26 und dafür war aber alles komplett gesperrt. Es waren schon ein paar mehr, aber jetzt nicht wirklich viele.
Nein, das ist ja in Baden-Baden so, die haben ja festangestellte Demonstranten.
Ja, ja, genau.
Und auch, wir hatten es ja schon mal davon, ein Festangestellten.
Ja, ja, und zwei festangestellte Obdachlose, damit es aussieht wie in einer normalen Stadt.
Ja.
Auch das ist ein übles Klischee.
Stimmt aber.
Ja, ja, ja. Wobei man sagen muss, die soziale Situation hat sich auch hier verändert in den letzten Jahren.
Ich möchte jetzt, du hast es wirklich ganz geschickt gemacht. Du bist mit dieser Demo eingestiegen, um einfach davon abzulenken, dass du zu spät gekommen bist.
Ja, ja, ich war zu spät und ich wäre wirklich pünktlich gewesen.
Natürlich.
Ja, ja,
jetzt
natürlich,
sucht er sich schon Demos, in die er fährt.
Ja,
und zwar,
genau.
Er sucht sie sich zielgerichtet, damit er dann sagen kann, die Demo war schuld.
Was wollen wir haben? 5%.
Ja.
Ich hab alles aufgezeichnet. Hier,
sehr
der
gut.
Beweis ist auf meinem Handy, sage ich dir. So.
Gut.
Ja.
Ansonsten hattest im Vorgespräch gesagt, dass du Kacklaune hast.
Ich habe eine ziemliche Kacklaune, weil ich durfte heute noch nichts zu mir nehmen. Wir zeichnen jetzt gegen 10 Uhr am späten Morgen oder frühen Vormittag auf. Und ich habe nachher noch eine medizinische Untersuchung, zu der ich nüchtern erscheinen muss. Das heißt, ich darf nichts zu mir nehmen. Nun bin ich ein Mensch, also ich kann schon morgens, wenn ich wach werde, im Gegensatz zu dir, ich weiß noch von unseren gemeinsamen Urlauben, Segeltrip, du musst sofort irgendwas
essen. Sofort, ich muss immer.
Du musst sofort was essen. Das habe ich überhaupt nicht so. Aber jetzt, ich bin jetzt so 2 Stündchen wach und jetzt merke ich habe eine ganz schöne Kacklaune und ich muss jetzt noch 2 Stunden aushalten.
Ja, okay. das ist doch, auch da muss ich sagen, lächerlich.
Ja. Wie lächerlich?
Ich hatte gerade vor 2 Tagen meine Darmspiegelung.
Schönes Thema,
und da darf man ja einen Tag vorher nichts essen.
Ja, das stimmt. Na,
doch.
Ja, ganz so ist es nicht.
Doch, 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 doch.
Ja, ja, bis Mittag am Vortag. Dann sollte man das letzte Mal.
Ja, so, so. Ja, genau. Das sind dann 16 Stunden gewesen.
Ja, ja.
Ohne Essen.
Ja, habe ich auch schon.
Ja.
Das ist kein Problem. Aber ich sag mal, dann ist man ja trotzdem beschäftigt, weil man muss ja immer schnell
das stimmt.
Richtung
man,
Schüssel rennen.
Ja, richtig.
Ja, ja,
ich habe gesagt, ich bleib einfach sitzen.
Genau.
Nee, und was ich noch gemacht habe, im Alter redet man über Krankheiten.
Natürlich, ja.
Früher haben wir über Frauen geredet, über Fußball, über Autos.
Wir können auch über Frauenkrankheiten reden.
Das können
das
wir auch
natürlich
machen.
Auch. Ja, das wäre auch möglich.
Nein, ich habe auch noch eine Magenspiegelung machen lassen.
Schön.
Weil der Arzt gesagt hat, wenn Sie schon da sind, zack, Magenspiegelung.
Ja, weil bringt ja auch was zum Abrechnen. Und das ist ja, wenn so ein Arzt sieht, da kommt jemand, da könnte ich noch was abrechnen.
Ja, genau. War auch schön. Ja. Wann haben Sie denn mit dem Rauchen aufgehört? Ja, vor 25, 30 Jahren. Wissen Sie was? Wir machen Lungen-CT.
Ja,
einfach um sicher zu
gehen. Klar, da würde ich auch sicher gehen. Das ist völlig klar,
So, jetzt habe ich aber gesagt, ich möchte sowohl Magen- wie auch Darmspiegelung ohne Betäubung machen.
Ja, das ist ja schwachsinnig. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Warum?
Weil ich zugucken will.
Nee, du kapierst doch eh nicht, was es da gibt.
Doch, doch, der erklärt's ja.
Ah ja, super.
Ja, jetzt, das war meine erste Magenspiegelung und der Arzt, der Chefarzt, mit dem ich danach gesprochen habe, der hat gesagt, ja, tapfer, Herr Zeus, Magenspiegelung ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Ja, ja,
und da hat er recht. Weil
naja, du wirkst doch die ganze
ständig
Zeit.
Am
du musst so einen Schlauch schlucken.
Ja, und dann sagen die immer durch die Nase atmen. Jetzt habe ich versucht, ihr klarzumachen mit diesen Dingen im Mund. Ich kann keine Nase atmen.
Ja, genau, hat sie verstanden.
Ja, nicht verstanden. Herr Zeus, atmen Sie durch die Nase. Ich konnte nicht, weil die Nase zu war.
Was ich nicht verstehe ist, warum machen die das oder lassen die sich überhaupt drauf ein? Ich meine, deine Wünsche sind das eine. Als Arzt würde ich sagen, wissen Sie was? Halten Sie die Fresse, Sie werden betäubt.
Ja, und jetzt wird eine das kann der sagen. Und dann sage ich, passen Sie auf, ich zahle Sie und Sie machen das, was ich sage.
Na, das weiß ich nicht.
Ja,
ich
doch.
Ich glaube, wenn ein Arzt sagt, er möchte das nicht, weiß
doch,
ich nicht.
Doch, wenn der Arzt sagt, ich nehme Ihnen das Bein nicht ab und ich sage, Sie nehmen mir das Bein ab, dann macht er das.
Ja, dann sagt er, ja gut, aber maximal zweimal.
Ja.
Weil sonst häufiger können Sie das bei mir nicht machen.
Auf jeden Fall mache ich das nie mehr ohne Betäubung und ich empfehle allen, die das vor sich haben, lasst euch wegschießen.
Ich käme ja nicht mal auf die Idee. Mir darf ein Zahnarzt nicht mal die Hand geben, ohne mir eine Spritze zu geben.
Ja, so bist du.
Ja, so bin ich. Ich meine, das sind die Segnungen der pharmazeutischen Industrie und ich bin froh, dass es die gibt.
Ja, das, ist ja, das stimmt
ganzen,
schon. Aber
diese ganzen sedierenden Mittel sind dazu geschaffen worden, mir das Leben leichter zu machen.
Ja, aber
warum
das Geile
ich
ist
die
doch,
denn nicht annehmen?
Also bei der Darmspiegelung ist ja wirklich geil. Der fährt dann und dann siehst du das alles. Ja, super.
Ja, gut, klar. Aber der kann ja auch ein Video machen und kann mir nachher einen USB-Stick in die Hand drücken.
Live ist live. Das ist was ganz anderes. Ja, das Fußballspiel gestern. Wir nehmen heute am Donnerstag auf.
Ich will und eigentlich nicht so gerne drüber reden.
Gestern ist Köln gegen Leverkusen sehr unglücklich nach großem Kampf und Spiel.
Muss man sagen.
Ausgeschieden.
Ja.
Wenn du das jetzt aufgezeichnet hättest, ne, das wäre doch nicht dasselbe.
Nee, natürlich nicht. Das ist schon klar. Aber gut, ich fühle mich natürlich bei so einem FC-Spiel wie auch bei einer Magen- und Darmspiegelung gleichzeitig. Aber trotzdem kann man das nicht unbedingt vergleichen, finde ich. Das ist keine Frage.
Ich habe es ja gesehen und es war wirklich in letzter Sekunde gleichen die aus. 8 Minuten Nachspielzeit, viel zu lang.
Allein diese 8 Minuten Nachspielzeit waren eine Unverschämtheit. Aber ich will mich auch nicht drüber aufregen. Es ist jetzt, ich habe gestern gelitten genug.
Alles dann bin ich ins Bett gegangen und heute Morgen habe ich dann schnell in diesem Live-Ticker nochmal nachgelesen und da stand dann, in typischer Bayer-Manier schafft Leverkusen die Remontada.
Die Remontada.
Welcher Hohlkopf hat denn das geschrieben?
Ja, vor allen Dingen ist das ja ganz klar der Jargon eines jeden Fußballfans.
Natürlich.
Ja, klar.
Die haben ja noch gedreht.
Oh, super. Mal. Eine Remontada. Geil.
Boah, haben wir eine geile Remontada.
Ja, die schmiere ich mir aufs Brot.
Ja, genau.
Remontada ist Spanisch und heißt irgendwas Rückkehr oder
sowas.
Ja,
sowas. Genau.
Sowas in der
Richtung.
Ja. Ne? Wer macht denn sowas? Schreibt doch ein schönes deutsches Wort.
Ja, vielleicht hat er früher fürs Feuilleton gearbeitet und hat Ballettinszenierungen kritisiert für die Zeitung und musste jetzt was zum Fußball schreiben.
Und dann ist natürlich Remontada klar.
Eine choreografierte Remontada des Werksensembles. Ja, dieser Kackverein.
Ja, da kann man doch ein schönes deutsches Wort nehmen. Comeback.
Ja, genau. Ja, ein schönes deutsches Wort wie Comeback. Genau, wäre nicht schlecht. Apropos schönes deutsches Wort. Peachfuzz. Sag mir natürlich was als Fashionista.
Ja, und hier geht es um Color.
Um Color geht's, genau. Ich mache ja manchmal Anfang eines Jahres, mache ich immer so ein paar Screenshots von bestimmten Sachen. Also so Leute, die sagen, das und das wird nächstes Jahr passieren und die Politik wird dahin und die Börsenkurse dahin und das wird die Trendfarbe des Jahres und da sind wir bei Peachfuzz. Anfang 24 habe ich hier so ein Screenshot auf meinem iPad gemacht. Trendfarbe 24, Peachfuzz. Alles wird in Peachfuzz sein.
Also Pfirsich, Peach.
Ja, genau, so ein Apriko-Pfirsichton irgendwie. Ich habe nichts in dieser Farbe, du. Angeblich
Peachfuzz.
Da stand damals in dem Artikel, die Menschen werden ihre Wände mit Peachfuzz streichen. Alle werden in Peachfuzz-Pullovern, Dings da und wer weiß was. Also wenn eine Hörerin oder ein Hörer alles in Peachfuzz seit Anfang des Jahres hat, bitte.
Schickt uns Bilder.
Ja, unbedingt.
Ja,
ja klar.
Welche Adresse?
morgensonne@swr3.de. Ich finde immer so diese Bestimmtheit, ich habe den Artikel jetzt nicht wörtlich vorliegen, aber da ist so, der war sich also ganz sicher, das wird so kommen, verstehst du? Es wird alles in diesem Aprikoton sein nächstes Jahr.
Und Peachfuzz war ja schon mal da.
Ja.
Und das wäre dann die Remontada.
Ja, ja.
Ja.
Oder ein Irrer hat geschrieben, Donald Trump wird wieder zum Präsidenten gewählt.
Ja.
Verstehst du? Da kannst du mal sehen. Habe ich mir auch irgendwie rauskopiert. Und das war noch in dem ganzen Kamala Harris-Hype. Muss ich sagen, Respekt. Das war, glaube ich, die Welt, glaube ich, war das, die das geschrieben hatte. Die sagten, nee, der Trump wird das irgendwie.
Ja.
Aber fast als eine der einzigen Zeitungen irgendwie. Fand ich ganz interessant.
Ich sage immer leider dazu.
Ja, naja, gut. Aber ich finde, mir geht es ja hier nur um die Prognosen. Ja. Das fand ich schon interessant.
Damit sind wir schon weil Trump und Robert F. Kennedy Jr. Passt ganz gut, das ist er wird Gesundheitsminister.
Mister, ja, genau.
Ja. Und der hat
Impfgegner und alles irgendwie. Ja,
und
genau.
er ist auch in dem Verein für Rohmilch, weil man soll keine pasteurisierte Milch trinken, weil da stirbt man davon wahrscheinlich.
Ist es nicht in Europa, sagt man nicht hier, bei uns stirbt man von Rohmilch?
Ja, aber
da drüben ist ja auch alles anders.
Nein, der Robert, der weiß das.
Also, okay.
Und der hat eine Papageienkrawatte getragen jetzt.
Ja.
Und dazu hat meine Lieblingszeitung ein Interview gemacht mit dem Geschäftsführer der Krawattenmanufaktur Auerbach, Jan-Henrik Maria Schepper-Stucke.
Ja, nein, ist klar, der.
Der Name ist schon geil. Und der sagt, solche Krawatten mit diesen Tiermotiven, die oft von Hermes sind oder anderen namhaften Herstellern, Ferragamo zum Beispiel, die symbolisieren Macht. Ich kann mir so etwas leisten, ich kann mir leisten.
Also ich kenne es nur von der grundsätzlichen Farbe, dass man irgendwie, wenn man dynamisch sein will, grundsätzlich eine rote Krawatte tragen sollte.
Ja, ist aber out. Ist out,
sagt man nicht mehr. Okay. Man trägt jetzt Papagei.
Friedrich Merz hat Pinguin getragen 2018 beim CDU-Parteitag.
Ja, aber ich glaube, das war das nicht ein Hermes-Motiv oder so?
Es war Hermes, ja.
Ja, genau. Ja, ja, klar. Das symbolisiert natürlich dann gleich zweierlei. Zum einen, ich kann mir eine Hermes-Krawatte kaufen, zum anderen halt, was soll der Pinguin symbolisieren?
Nein, es geht einfach um Macht. Es geht einfach um zu zeigen, ich kann auch Pinguin.
Ja,
und dann wurde dieser Typ von dieser Krawattenmanufaktur gefragt, zu welcher Krawatte würden Sie denn unserem Bundeskanzler Scholz raten, um staatsmännisch auszusehen? Und die Antwort ist sehr schön.
Ja.
Tja, das Problem bei Scholz ist der gesamte Typ. Ein Finanzbeamter. Keine Ausstrahlung, da kommt gar nichts rüber. Da reicht eine Krawatte nicht.
Okay, und das wird der Grund sein, weshalb der auch selten eine trägt.
Ja, der hat immer...
Was ihm übrigens auch nicht steht, finde ich. Es sieht immer blöd aus, finde ich. Also bei ihm sieht es doof aus. Es gibt Männer, wenn du jetzt eine breite Brust hast und so, dann sieht das ganz cool aus. Hemd offen, irgendwie keine Krawatte und Jackett. Aber beim Scholz sieht es einfach aus, als wäre...
zu schmal.
Ja, wäre auch zu spät zur Arbeit gekommen. Und
Just out of bed.
Genau.
Und es gibt noch eine Kleinigkeit zu Robert F. Kennedy Jr. Seine Nichte hat einen Tag vor dieser Krawatte behauptet, Bobby habe als heranwachsender Küken und Mäuse im Mixer püriert, um sie an seine Falken, die er züchtete, zu verfüttern.
Ja, das machen vielleicht auch andere.
Ja.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, womit Leute ihre Raubvögel füttern. Ehrlich gesagt, das scheint mir jetzt bei all dem Irren, was man ihm ja alles so nachsagt, das scheint mir jetzt gar nicht so ungewöhnlich
okay.
zu hören.
Also
ich meine, ich finde das jetzt nicht besonders tierfreundlich, aber ich weiß, was so Raubvögel gerne mögen.
Ja, aber die können die doch kauen, oder? Oder verdauen, oder? Nee, kauen nicht, aber...
Guck mal, jetzt, sagen wir mal, der normale Habicht hat ja auch gar keinen Mixer zu Hause.
Eben.
Ja, eben. Ja. Deshalb braucht es den kleinen Robert, der ihm das so ein bisschen irgendwie... Dann, nein, natürlich ist das irre.
Also Küken und... Ja, dann nehmen wir so ein Rezept.
So ein Rezeptbuch, ja genau.
Sie brauchen zwei Küken, drei Mäuse, eine Spitzmaus, eine Feldmaus, alles in den Mixer geben, eine Minute laufen lassen.
Je nach Geschmack. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Es klingt irgendwie alles
klingt
sehr seltsam. Ja.
Merkwürdig.
Ja.
Ich bin froh, dass das nicht mein Gesundheitsminister ist.
Ja, aber ich dachte gerade über unseren Gesundheitsminister nach.
Okay.
Vielleicht liegt es an dem Beruf als solchen.
Ja, aber, okay.
Wenn Karl der Salzlose in Köln zum Italiener geht und sagt erstmal, wehe, diese Nudeln werden in Salzwasser gekocht, dann werde ich Laden. Also das ist ja alles Wahnsinn.
Der wird ja auch nicht sagen zu dem, aber du kannst mir ein paar Küken pürieren.
Ja.
Das wird er auch nicht sagen.
Ich meine, das ist so diese Kabinettsriege von Trump. Ich weiß nicht, ob wir es davon schon hatten. Natürlich haben wir immer Spaß daran, auch zu zeigen, was das alles für Wahnsinnige sind zum Teil und so. Aber ich weiß nicht, wer es war. Irgendein Satiriker hat auch sehr schön gesagt, Entsetzen über deutsche Kabinettsliste in den USA. Kein einziger Kinderbuchautor dabei und keine Trampolinspringerin. Ja. Ich meine, du kannst es natürlich auch, es ist immer eine Frage des Blickwinkels. Ja. Verstehst du?
Logisch, klar.
Fand ich ganz lustig. So, klar, ist immer noch ein Unterschied, weiß ich auch. Aber ist, wir haben schon auch unser Fokus. Ich glaube, wir können nichts gut finden, was im Kabinett, egal was. Und ich meine, er gibt sich auch alle Mühe, gerade wieder völlig irre zu sein.
Ja, hier, Gazastreifen wird die Riviera.
Ja, klar.
Wahnsinn.
Umgekehrt, der Gedanke, dass aus dem Gazastreifen die Riviera des Nahen Ostens wird, ich finde es ja irgendwie schon wieder geil. Ich meine, entertaining ist er ja.
Verstehst schon,
alle Welt redet nur über Tod und Verwesung. Er sagt, ich habe da so eine Vision, finde ich eigentlich schon wieder grandios.
Schon, aber es gibt ja auch Menschen, die da leben und
schon
die
klar,
da wollen.
Ja, weiß ich ja. Jeder weiß, dass das nicht praktikabel ist. Aber im Grunde den Gedanken mal irgendwie in eine andere Richtung zu denken, finde ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig verkehrt irgendwie.
Mir ist die Richtung manchmal zu weit.
Ja,
nach rechts.
Das ist nicht rechts.
Ja,
also das ist
einfach das Wahnsinn.
Ist, ja, eben. Ja,
das ist
ja,
einfach
klar.
Wahnsinn.
Ja, eben. Das ist so. So, ich habe... Ich habe gefunden, ich bin ja im Karneval in Köln, mein Kostüm wächst, also ist alles gut. Das Einfärben des Hemds hat sehr gut geklappt. Auch meiner Finger.
Ja.
und habe jetzt...
Hast du es mit Chemiefarben oder natürlich mit
Naturfarben? eine Textilfarbe, die ich in der Türkei bestellt habe. Von einem
also dann ist es Bio. Vermutlich. Dann ist es Bio.
Ja, ja, klar. Ja.
Was,
es wurde auch eindringlich davor gewarnt.
Ja, und man muss, gut.
Aber färbt wie die Hölle. Also muss ich echt sagen. Also,
und okay.
Hat also, genau dieses Blau getroffen von 4711, was ich wollte. Also es ist wirklich ziemlich, ja? ziemlich perfekt, muss man wirklich sagen.
Da hat uns eine Hörerin ein Bild geschickt von einem 4711 Mantel.
Ja, es gibt so, es gibt sogar, habe ich gesehen, so fertige Kostüme. Aber da muss ich sagen, in der Kneipe, in der ich da unterwegs bin, ist das verpönt. Man kauft jetzt nicht irgendwo, was weiß ich, bei Deiters irgendwo.
Nein, man macht
es.
Nee, nein,
das sagen wir selber. Insofern ist das kein Vergleich, möchte ich an dieser Stelle mal sagen.
Man macht es selber. Wow, ja, natürlich. Sehr gut.
Da schon, ja.
Sven Becker hat uns auch geschrieben, liebe kosmopolitische Zwei, als großer Verehrer eurer Arbeit und so weiter.
Bla, was will der Mann?
Ja. Nee, für
dieses Lob. Nein, danke dafür.
Dankeschön.
Dankeschön, dankeschön.
Er wollte wissen, habt ihr in eurer Zeit jemals eine belgische Pommesbude besucht und dort die Fritten probiert?
Ja, kann ich natürlich mit Ja beantworten, weil ich ja als Kölner, wir waren ganz oft in Belgien im Urlaub an der Küste, weil es der nächste Weg an die Nordsee war. Und da gibt es einen, die ganze belgische Küste ist hässlich, ist ja nur 50 Kilometer lang, die Orte sind grauenhaft. Es gibt einen einzigen hübschen, der Hahn.
Der Hahn, da war ich
so,
auch schon
ja,
mal.
So ein kleiner
hast du mir empfohlen?
Genau, ist wirklich ein süßer Ort. Und da gab es die Fritür, also mit Doppel-U geschrieben, Fritür, Malino. Und das war so ein Familienbetrieb in x-ter Generation. Und das Geile war, ich wusste, ich hatte keine Ahnung von Pommes frites. Ich kannte das irgendwie, man reißt einen Beutel aus der Tiefkühltruhe aus, und, schmeißt ihn in so einen Korb und dann
und fertig.
Und, so. Und welche Liebe dieser Mensch darauf verwendet hat. Also ich kam da schon morgens, dachte, wieso morgens? Jetzt isst doch keiner Fritten. Da sagt er, ja, die sind auch nicht zum Jetzt-Essen. Sondern die waren halt, die hatten so eine Kartoffelschneide-Einrichtung dann. Dann hat er das, der hatte so zwei große Becken. Nix hier so Körbe oder so. Das so Becken mit, wo das Fett und dann auch die Pommes frei drin schwamm. Und dann hat er die zum Vorfrittieren schon vormittags da reingeworfen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und hat die dann alle wieder raufgenommen, gelagert, um dann später portionsweise das auch wieder in das Fett zu werfen und dann auch mit so einem Schaumlöffel raus, so nichts hier so Korb.
Das
oder so,
ist ne? der Weg, das ist der Weg. Also erstens braucht es viel Öl.
Ja,
das
ja,
ist
absolut.
Wie bei Fish and Chips.
Und zwar nicht nur Pflanzenöl, ne? Das ist so wie eine Geheimrezeptur auch so ein bisschen.
Da kommt Rindernierenfett.
Ja, kommt auch dazu. Tierisches Fett rein.
Mhm. Ja, und ich habe von einem Zwei-Sterne-Koch in Antwerpen gelesen, wie es wirklich geht.
Ah ja, natürlich, klar. Mhm.
Und der sagt, man nimmt Bintje-Kartoffeln.
Ja, die sind extra dafür gezüchtet, ich weiß.
Aber je nach Jahreszeit auch eine andere.
Weil
die Bintje ist nicht...
Die Winter-Bintje ist nicht wie die Sommer-Bintje.
Ist lausig.
Ja, ja, klar. Mhm.
Dann schneidet man die von Hand. 10 bis 13 Millimeter dick. Mhm. Dann muss man auf diese ausgewogene Fettmischung, also pflanzlich und tierisch, achten. Man wäscht sie, bevor man sie zum ersten Mal frittiert. Dann trocknet man sie, dann bei 135 Grad blanchieren.
Mhm. Das war das, genau. Mhm.
Dann alle Feuchtigkeit abtupfen, auf 2 Grad runterkühlen.
Ja gut, das macht vielleicht der Zwei-Sterne-Koch.
Nein, weil er sagt, und dann nochmal abtupfen, weil je kälter, umso gut. Und dann bei 175 bis 180 Grad fertig backen, perfekte Pommes.
Ja, ja. Also ich kann das nur bestätigen, das schmeckte einfach total anders als alles, was du hier bekamst. Dazu kommt natürlich, dass sie auch noch eine tolle Soßenkultur haben. Also hast du nicht nur hier nur Ruth Wies, hier Ketchup, Mayo.
Also
so.
Alles mögliche, Sauce Tartare.
Selbst diese Mayonnaisen sind dann, waren bei ihm zumindest auch so selbst gemacht.
Geil.
Und das war schon irgendwie, also schon sehr,
geiler
sehr
kultig. Scheiß.
Ja, sehr geil. Ja. Ist was Feines, muss man schon sagen.
Und wer jetzt an die Heißluftfritteuse denkt,
das
ist ein Irrweg. Lasst ab. Ihr braucht richtiges Öl und Fett.
Ja, ja. In dem Fall, eine Heißluftfritteuse. Du hast ja auch eine,
einen
Airfryer.
Ja.
Das ist ganz nett, um... Weiß ich nicht, was reinzustellen.
Um Küken.
Für den Habicht bereit zu machen und für den Wanderfalken oder so, genau. Nee, also klar, aber es ist irre, wie so ein Hype entsteht auch mit diesen Heißluftfritteusen. Jeder will irgendwie eine Heißluftfritteuse haben. Ist das nicht eine Art kleiner Backofen oder so?
Ja, sowas.
Schon, oder?
Ja,
also es ist alles nur keine Fritteuse.
Ja,
der Name ist eigentlich genau falsch gewählt.
Nein, das ist eine super Fritteuse und das ist gesund.
Ein Gerät, das irgendwas heiß macht.
Es verbraucht Strom ohne Ende.
Apropos Stromverbrauch.
Ja.
KI war jetzt auch ein Riesenthema durch diese chinesische KI-Anwendung, die ja viel weniger Strom brauchen soll, was in der Tat ein Killerkriterium ist für alle amerikanischen KI-Entwicklungen, die wir bisher haben. Und Da ist der Stromverbrauch von KIs, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man wahrscheinlich, was weiß ich, wie viele neue Kraftwerke oder wie auch immer errichten muss, damit das überhaupt zu handeln ist. Und ich habe jetzt nur mal das im Kleinen runtergebrochen gelesen. Eine einzige KI-Anfrage, also wenn du jetzt hier so ChatGPT aufmachst, wie viele Handyladungen verbraucht die? 10, 20, 50...
Höher.
Es sind, also je nach Handy natürlich unterschiedlich, aber es sind immer mehrere hundert Ladungen für eine einzige Anfrage. Für warum haben diese scheiß Leverkusener 8 Minuten Nachspielzeit bekommen? Wenn du das die KI fragst, sind gleich mal mehrere hundert Handyladungen.
Ja, gut, aber an Strom. DeepSeek, also die Chinesen, die verbrauchen ja viel weniger Strom. Sagen Sie.
Sagen Sie, ist wohl auch so, aber viel weniger ist immer noch. Das ist.
Also statt 900 halt 800.
Ja, genau.
Das ist Wahnsinn.
Das ist ein Thema, ja.
Das ist ein Thema. Das ist einfach. Und da müssen Sie ran, weil, klar, ohne KI wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Ja. Aber Sie müssen den Stromverbrauch senken.
Absolut. Ja. Also, das wird ja ein Riesenthema, weil da kommt ein gigantischer Stromverbrauch auf uns zu.
Ja.
Und natürlich wird man das gedankenlos tun, weil. Es ist ja so verbreitet und gar kein so ein Generationenthema. Wenn ich jetzt sehe, wer schon in meinem Bekanntenkreis ist, also, oh komm, das lass mal schnell die KI, das ist echt irre. Das ist absoluter Wahnsinn.
Ich bin noch sehr zurückhaltend, was aber an meinem Misstrauen liegt.
Ja.
Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl.
Also ich bin, das weiß ich nicht. Ich bin nicht sehr skeptisch, weil das sowas ist wie die Entwicklung der E-Lok nach der Dampflok.
Ja, nein.
Wir werden das ja ohnehin keineswegs
nicht aufhalten.
Und ich finde das auch den falschen Weg. Also wir sind natürlich immer, das ist ja sehr deutsch, wir sehen immer nur Risiken, immer nur Ängste. Da steckt natürlich, ich habe jetzt gerade, ging es über KI in der Medizin. Gibt jetzt zum Beispiel für so...
Ja, geil.
Also
super.
Hier war ein Beispiel von so einem Kerl in der Klinik, der war irgendwie Mitte 50 oder so und hatte so Prostatakrebs, relativ klein. Und dann kann man das jetzt KI-gesteuert bestrahlen. Also viel besser, als das ein Mensch je macht. Das heißt, der traf diesen noch sehr kleinen Tumor, Gott sei Dank, so exakt, dass der sagt, das ist eine solche Revolution, das ist alles viel schonender, das ist alles viel, das stecken noch Möglichkeiten drin. Das ist unglaublich.
Um Gottes Willen, das sehe ich auch alles. Ich werde es auch meine Söhne nutzen es natürlich und sagen, hey, komm.
Wobei es an der Uni, also bei meinem Sohn, verboten ist, klar. Und trotzdem sagt er, es machen trotzdem alle. Ah, das ist das Schockierende irgendwie. Weil das ist natürlich auch blöd, ne?
Aber
die müssen sogar unterschreiben bei der Bäcker, dass sie es nicht nutzen.
Ja.
Und er sagt,
sie machen es trotzdem. Das ist so ein, ich bin noch nicht genug drin in der Materie. Deshalb,
ich
muss mich erst noch mehr informieren und dann werde ich das auch nutzen. Natürlich. Warum denn nicht?
Wahrscheinlich.
Ja, zwei Buchtipps. Also
das
eine hatte ich, glaube ich, schon gesagt, Umlaufbahnen von Samantha Harvey.
Ja, genau, hast du kurz erzählt.
Habe ich fertig gelesen.
Ja, mit dieses Astronautenbuch.
Es gibt keine Story, aber es ist so unglaublich, wie die den Weltraum und die Erde beschreibt. Großartig. Und dann habe ich angefangen, da bin ich jetzt in der Mitte, den neuen Wolf-Haas-Roman Wackelkontakt.
Den wir ja beide sehr verehren.
Ja,
die Brenner-Krimis gehören ja irgendwie mit zum Größten, finde ich, was mit deutscher Sprache möglich ist.
Und ich verrate jetzt nichts, wie die Geschichte sich entwickelt, aber der Kniff, den er hat, das ist so sensationell. Also Wackelkontakt, weil da ist ein Typ und der wartet auf den Elektriker in seiner Wohnung, weil er in der Steckdose ist ein Wackelkontakt. So, und um sich diese Wartezeit zu vertreiben, liest er in einem Buch.
Ja, okay.
In diesem Buch geht es um einen italienischen Mafia-Mann, der als Kronzeuge aufgetreten ist und im Gefängnis sitzt und der Angst vor der Mafia hat. Um sich die Zeit im Gefängnis zu vertreiben, liest er ein Buch. In diesem Buch geht es um einen Typen, der auf einen Elektriker wartet, weil er einen Wackelkontakt hat.
Wie geil.
Das ist, und so geht
er. Verschachtelt er das immer.
Verschachtelt er das immer wieder, ohne Kapitel abzusetzen. Es geht einfach weiter.
Das ist so, wie wenn du zwischen zwei Spiegeln stehst und du siehst dich in dem vorderen und in dem hinteren und so weiter.
Das ist ganz toll. Das ist, und seine Sprache ist toll. Die Story ist gut. Kann ich empfehlen.
Sehr gut.
Ja.
Obwohl du noch nicht durch bist.
Ist aber gut.
Ich bin immer noch, ich musste absetzen, weil ich nicht weitergekommen bin. Ich bin immer noch in meinem Garcia Marquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Ich lese das ja total gerne. Es ist natürlich sehr episch und so weiter, aber ich finde es einfach wunderschön. Ich mag das gern.
dass sich das auch eben langsam entwickelt. Und da ist ein schöner Satz drin, den ich nicht verstanden habe. Also er kommt irgendwie nach längerer Zeit, er wollte eigentlich abhauen, weil die Liebe wurde nicht erwiesen, kommt er wieder zurück mit dem Schiff. Und dann sagt er, und er sieht das Land dann und er warf den Petate ins Meer.
Den so. Petate?
Ja, den Petate. So, jetzt du.
Das
und ihr alle da draußen.
Er warf den Petate ins Meer.
Er hat also den Petate
Meer.
Ins Meer geworfen.
Ja, der Petate.
Schatz, hast du meinen Petate gesehen?
Ja, ja, das ist...
Was ist der Petate?
Der Petate ist
ja
sein Slip. Weil er nämlich auf die Mutter, ja, also nein, seine nein, Frau oder Freundin, ja,
nee.
Begattung.
Nein, hat damit gar nichts zu tun.
Nichts.
Nein, deine schmutzige Fantasie in Ehren.
Ja.
Ja. Der Petate ist eine Bettrolle, die in Mittelamerika und Mexiko verwendet wird. Musste ich aber auch erstmal googeln.
Eine Bettrolle?
Ja, sowas wie in die Australier sagen, so ein, wie ein Swag.
Ist ein Swag, ja.
Also, das ist so eine Mischung aus, also du kannst schon drauf liegen, es ist nicht nur eine Bettdecke, sondern du kannst offensichtlich auch drauf liegen. Du rollst das Ding aus.
Swag ist, ich habe ein Swag, das ist
eine Mischung
schon,
aus Schlafsack genau, und Biwaksack, ja, so ein bisschen.
Genau sowas. Ne? Und da ist auch eine Matratze drin. Aber der steht also mit einer Bettrolle
An Deck
und schmeißt ins Meer.
Du musst dir vorstellen, die Schiffsreisen, so wie er sie unternehmen konnte, waren jetzt nicht in der Nobelkabine, sondern man musste irgendwas haben, wo man sich nachts bei mehrtägigen Fahrten irgendwo aufs Deck schmeißt und dann muss man irgendwie pennen. Und deshalb hatten die Leute in dieser Zeit, die Ärmeren, sage ich mal, die Drittklasspassagiere, hatten so ein Petate, so eine Rolle. Irgendwie.
Durften die Drittklasspassagiere überhaupt an Deck?
Das ist auch eine gute Frage. Ja. Manche mussten auch, es waren auch unter Deck so notdürftige Hängematten, da konntest du dann auch diese Bettrolle vielleicht noch reinhängen und sowas. Kommt vom Nahuatl-Wort Petatl.
Ja, klar.
Das weißt du jetzt.
Ja,
mal,
die Nahuatls.
Ne? Ja, ne, die Nahuatls hatten diese Petate.
Die Nahuatls sind die Eingeborenen von wo?
Das steht hier leider nicht.
Aha.
Aber es ist ja wie bei Popocatépetl, also dieses TL als Endung deutet ja auf einen aztekischen Ursprung.
Wie schreibt man Nahuatl?
Nahuatl.
Nahuatl,
ja.
Nahu
und der Petate wird aus den Fasern der Petate-Palme geweht. Also du kannst ja in dem Ding einen von der Palme wedeln dann. Das ist aus Palmfasern, der
so.
Petate.
Nahuatl ist eine am Meer indische Sprache, die der uto-aztekischen Sprachfamilie angehört.
Siehste.
Na?
Ja, genau. Im Allgemeinen werden Petates in viereckigen Formen gewebt, wenn auch nicht in exakten Abmessungen, steht hier. Und die Royal Spanish Academy, weil die Spanier als Eroberer haben natürlich dann
alles
so Begriffe
klar.
Auch übernommen und auch übersetzt, definiert es als Bett. Die hatten einfach keinen Bock auf. Was diese Arzt, der Scheißegal ist.
Außerdem fahren wir nicht dritte Klasse, sondern erste, fertig.
So, ja.
Ich habe im Supermarkt, ich gehe wirklich gerne einkaufen.
Ich weiß,
koche ja gar nicht, gehe gerne einkaufen.
Es kommt drauf an, sage ich mal.
Nee, ist okay. Und ich beobachte da gern Menschen, weil im Supermarkt erkennst du sie. Da zeigen sie oft ihr wahres Gesicht.
Mhm.
Und es gibt da diese Kassen, an denen du selbst scannst.
Ja, klar.
Jetzt stehe ich da und da sind drei Selbstscannerkassen und da stehen 12 Leute an.
Ja.
Und an den anderen Kassen ist es fast leer.
Ja, das ist nicht nachvollziehbar für mich, ehrlich gesagt.
Und da dachte ich, warum stehen die da?
Ja, weiß nicht. Also es ist schon so, ich kenne es eher nur umgekehrt hier, Drogeriemarkt in Baden-Baden, DM-Markt, an den Kassen, nicht nur zwei Kassen, lange Schlange, dann gehe ich schon an dieses Scanner-Ding.
Ja.
Es muss mir ja einen Vorteil bringen.
Genau,
das ist ja klar. Aber ich würde mich doch nicht an eine Selbstbedienungskasse anstellen, wenn an der anderen, wo ein Mensch sitzt, der das wahrscheinlich auch noch viel schneller macht.
Ja, ich bin dann natürlich an die normale Kasse, war fertig, da standen da immer noch 8.
Ja.
Und ich habe das beobachtet, keiner von denen ist an die normale Kasse und ich weiß nicht warum.
Ja, vielleicht wollen die Teil der Zukunft sein. Die sagen, ich stehe hier für die Zukunft an. Da hinten ist die Vergangenheit. Denen ist dann natürlich auch wurscht, dass letztlich geht es diesem Supermarkt ja ausschließlich darum, diesen letzten Menschen an der Kasse auch noch einzusparen.
Logisch.
Nur darum geht es, dass wieder einer seinen Job verliert.
Also du meinst, die sind future-driven.
Ja, die sind future, die sind absolut future-driven.
Und dann habe ich noch eine Mutter beobachtet mit einem Kinderwagen, die auch an dieser Selbstscan-Kasse war. Und die hatte einen vollen Einkaufswagen.
Aha.
Und das dauerte und dreimal musste die Mitarbeiterin kommen, weil sie was falsch gemacht hat.
Ja, dann geht's auch nicht schneller.
Und aber ich bin fasziniert stehen geblieben, weil ich dieses ganze Drama beobachten
wollte. Und es gibt so Produkte, die kannst du dann zwar einscannen, dann steht aber auf dem Bildschirm sowas wie, ich weiß es jetzt nicht wortgetreu, muss freigegeben werden durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin.
Alkohol.
Genau, da muss nämlich doch wieder einer kommen und muss dann hier irgendwie piep piep oder sowas machen und dann sonst kannst du es nämlich doch nicht machen. Aber es ist future driven.
Es ist future driven.
Und damit sind wir schon bei der Grey Divorce Revolution.
Ah, die Grey Divorce,
von der du natürlich auch.
Natürlich, die Grey. Das ist Aztek Pikisch.
genau. Kann man über Bord werfen. Ja. Und genau so ist es. Man wirft den Partner über Bord, auch nach einer längeren Ehe.
Das ist jetzt.
Die Grey Divorce Revolution ist früher blieben Paare eigentlich, wenn sie mal 20 Jahre zusammen waren, dann blieben die auch zusammen.
Ja.
Und das hat sich total geändert irgendwie.
Okay.
Und man spricht da von der Grey Divorce Revolution.
Ab welchem Alter sagt man Grey?
Das ist eine interessante Frage. Die machen hier so 60? Langjährige Beziehungen, sagen die. Aber sie haben zum Beispiel auch als Beispiel hier so Frau Baerbock zum Beispiel. Ja. Und die ist ja jetzt noch nicht 60.
Die ist ja
so
noch kein Grey.
Nee, aber eben 17 Ehejahre. Oder Bill Gates, der war nach mehr als 30 Jahren waren die ein Paar.
Es geht eher um
die Dauer. Ne?
Okay.
Oder hier die Klitschkos, die waren Vitali und Natalia Klitschko, 26 Jahre Ehe, dann die Scheidung eingereicht und so weiter. Also es geht eher um die Länge der Beziehung.
Okay.
Und das ist eben ein Phänomen unserer Zeit, hat es früher nicht so gegeben. Und einer der Gründe fand ich ganz lustig, die längere Lebenserwartung. Heute könnte eine Ehe 60 Jahre oder länger dauern. Das ist natürlich herausfordernd, weil man sich als Paar über so viele Jahre immer wieder neu definieren muss, sagt sie, ist die Expertin.
Okay.
Mit 60 habe man dann noch gut 20, 25 Jahre vor sich und die will man nicht unglücklich verbringen.
Ich kann diesen Gedankengang, also dann ist man schon 30 Jahre zusammen, ist 60.
Früher hat man gesagt, pass auf, ich sterbe nächstes Jahr. Jetzt kann ich den Alten auch noch ein Jahr
und
ertragen.
Dann guckt man sie oder ihn an und sagt, ah nee, nicht nochmal 25 Jahre. Nein.
Früher hast du gesagt, ach komm, ich habe nicht mehr lang, das halte ich jetzt auch noch aus.
Ja.
Und jetzt denkst du halt, ja, nochmal 20, 25 Jahre.
Gut, und es ist ja auch viel einfacher geworden, sich zu trennen.
Ja, und es ist auch nicht mehr, das ist ja nur einer der Gründe. Zum Beispiel auch, dass man nicht mehr gesellschaftlich stigmatisiert ist. Früher war eine Scheidung natürlich auch immer noch ein gesellschaftliches Thema.
Guck dir den an, geschieden.
Ja, genau. Und wir sind natürlich eine Gesellschaft von Individualisten, schreibt sie, Klammer auf Egoisten. Das heißt, wir gucken sehr viel mehr natürlich immer nach uns als früher. Und da spielt auch dieses Thema Selbstverwirklichung natürlich immer auch eine Rolle.
Ne? Michael, ich glaube, wir müssen aufhören, weil ich muss auch los. Ich muss los. Für meinen Falken zwei Küken.
Ja, genau. Ich hätte ein Rezept hier für dich.
Ja.
Du bist ja auch, nur um das noch ganz schnell abzuschließen, wo wir gerade bei so Beziehungen waren. Du schnarchst ja auch, wie ich selber weiß.
Ja.
Wir haben früher, mussten wir aus Kostengründen auf Comedy-Touren Doppelzimmer haben.
Das war eine
harte Zeit für mich, weil du doch... Deine Partnerin scheint es nicht zu stören.
Nein.
Okay, aber hier schreibt eine, im Netz habe ich das gefunden irgendwie, ich habe offenbar geschnarcht, also er neben seiner Freundin, war letzte Nacht hat er der verbracht, und die Freundin hätte am Morgen zu ihm gesagt, erst hatte ich Angst, dass du stirbst, später habe ich es mir gewünscht.
Schön.
Nicht schlecht.
Ja, dann haben wir noch einen Tipp für euch.
Ja,
ne?
Genau.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.